In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest. Heute am Donnerstag 2016, 11. August. Zusammengestellt bei Radio Dreigland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zuerst zu den Themen. Schellingstraße und Vierhäuserprojekt in der Videoüberwachung der Polizei. Stuttgart 21, Montagsdemo 333. Michael Giacosi wird weiter vom Verfassungsschutz bespitzelt. Zunächst zu den Nachrichten. Ausbau der Autobahn A5. BUND-Geschäftsführer Axel Mayer kritisiert heftig die autoförderliche Politik. In der selbsternannten Ökoregion am Oberrhein und in der Green City Freiburg ist Klimawandel ein Thema. Axel Mayer führt weiter aus: Die heftige Einseitigkeit, mit der die großen Mehrzahl der RegionalpolitikerInnen für den sechsspurigen Autobahnausbau der A5 am Oberrhein agieren, zeigt, dass Ökologie und Nachhaltigkeit nur ein dünner aufgetragener Lachs sind. Wir leben in einer Zeit ökologischen Rückschritts. Autobahnausbau bedeutet dauerhaft mehr Verkehr, Klimawandel, Feinstaub, Lärm und CO2. Die Forderungen der Lobbyisten und Autobahnprivatisierer zeigen, was von der Klimareden der Politiker am Oberrhein zu halten ist. Was nützt ein sechsspuriger Autobahnausbau, wenn die Schweizer Autobahn vierspurig bleibt? Hier wird mit dem Sachzwangprinzip die Schweiz bearbeitet, die am meisten unter dem Transitverkehr leidet. Die Güter im Fernverkehr gehören auf die Bahn und das nicht erst ab der Grenze. Theoretisch und in hübschen, vorzeigbaren Nischen wollen doch zwischenzeitlich alle Politiker das 2-Grad-Ziel erreichen. Doch die globale und regionale Realpolitik in Zeiten des Klimawandels ist zerstörerisch. Öffentlich diskutiert und kritisiert wurden und wird am Oberrhein immer nur der Bahnausbau. Doch in Sachen Abgase, Klimawandel, Feinstaub und Dauerlärm ist die Autobahn das größere Problem. Kurzmitteilung. Sammelabschiebung in den Kosovo. Am vergangenen Freitag, 5. August, wurden laut Regierungspräsidium Karlsruhe aus Baden-Württemberg in den Kosovo abgeschoben. 60 Personen, keine aus dem Stadtgebiet Freiburg, 2 Lea-Fälle, 2 Kinder im Alter unter 2 Jahren sowie 22 Kinder im Alter von 3 bis 14 Jahren. Eine abgeschobene Person war Roma. Aufatmen bei den Zoofachgeschäften. Vogelfutter reloaded, Prozess in Chemnitz eingestellt. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Hauptverhandlung gegen den politischen Geschäftsführer der Piraten Sachsen, Marc Neis, und das Stadtratsmitglied Toni Rotter wegen der unerlaubten Abgabe von Betäubungsmitteln eröffnet. Das Verfahren am Mittwoch, am 3. August 2016 im Amtsgericht Chemnitz nach § 153 StBO unter Auflagen wegen eines geringen öffentlichen Interesses eingestellt. Bei diesen Betäubungsmitteln handelte es sich um Hanfsamen, die im Tierhandel ganz legal als Vogelfutter verkauft werden dürfen. Die Verfahrenskosten trägt die Staatskasse. Die Kosten der Verteidigung tragen die Angeklagten. Die Piraten werden außerdem die beschlagnahmten Flyer zurückerhalten. Damit ist klargestellt, dass es sich bei dem Verteilen von Vogelfutter nicht um eine verfolgungswürdige Straftat handelt, so Stadtrat Toni Rotter. Zur Situation in Baden-Württemberg schreibt der Deutsche Hanfverband: Nach Jahrzehnten andauernder CDU-Herrschaft in Baden-Württemberg gab es bei den Landtagswahlen 2011 einen Regierungswechsel. Die Grünen landeten mit ihrem Wahlergebnis knapp vor der SPD und stellten in den letzten 5 Jahren den Ministerpräsidenten. Nachdem die Grünen als Oppositionspartei durchaus durch einige Initiativen aufgefallen waren und wegen des drogenpolitischen progressiven Wahlprogramms für 2011 auch die Unterstützung des Deutschen Hanfverbands erhielten, damals hatten die Grünen ins Wahlprogramm geschrieben, dass sie wissenschaftlich begleitete Modellprojekte für die legale Abgabe von Cannabis vorantreiben und auch die geringe Menge anheben wollten. Leider haben diese Vorhaben keinen Eingang im Koalitionsvertrag 2011 gefunden. Da waren die Erwartungen des Deutschen Hanfverbandes doch deutlich höher an eine Regierung, die von dem ersten grünen Ministerpräsidenten angeführt wird. selbst aus dem eher vagen Vorhaben im Koalitionsvertrag den Satz Hilfe statt Strafe in der Drogenpolitik als Leitsatz zu verankern, ist damals wenig geworden. So der Deutsche Handverband zu Beginn des Jahres 2016. Inzwischen hat Baden-Württemberg eine Regierung grün-schwarz.
Hier im Studio Moritz Tremmel und Michael Knödel. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Ja, hallo.
Der Anlass ist weniger erfreulich. Es geht nämlich um die versuchte heimliche Videoüberwachung des Wohnprojekts in der Schellingstraße 6. Wie habt ihr davon erfahren? Wie kam das Stein ins Rollen?
Ja, es ging über mehrere Umwege. Es gab den Nachbarn, der betroffen ist, der gefragt wurde, ob er die Kameras aufhängen könnte auf seinem Grundstück oder in seiner Wohnung. Und der fand das alles recht seltsam und musste das scheinbar irgendwie verarbeiten, hat es weitererzählt und in seiner Kita. Und dann ging es den Weg über mehrere Leute ins Projekt. Und das ist eigentlich schon der Weg, wie es zu uns kam. Und also ich persönlich arbeite im Büro in der Schellingstraße. Ich wohne da gar nicht, aber bin deshalb betroffen fürs Vierhäuser-Projekt. Und Moritz wohnt dort und wir haben uns dann mal zusammengesetzt und beraten, was wir damit machen könnten.
Ja, wie lief das ab? Wie habt ihr denn reagiert?
Erstmal war es natürlich nur das Gerücht und dann wollten wir halt wissen, was ist da dran. Und haben uns dann auch mit dem Nachbarn getroffen und haben mit dem darüber geredet. Der war auch sehr nett, sehr offen und auch ein sehr gutes Verhältnis mittlerweile. Und dann haben wir halt gesagt, okay, das muss an die Öffentlichkeit. Irgendwie in der Schellingstraße gehen sehr viele Menschen ein und aus, die müssen davon erfahren. Also wir haben ja viel unterschiedliche Infrastruktur, Veranstaltungen, BüromitarbeiterInnen, alles Mögliche. Und dann eben die Bewohner, 110 Bewohner, die in der Schellingstraße in den drei Häusern alleine wohnen, denen ihre ganzen Freunde und so weiter, da gehen halt hunderte Leute ein und aus und die sind ja alle betroffen da davon. Und die müssen das wissen und natürlich ist es ein Skandal, dass die Tübinger Polizei ein Wohnprojekt, also ein Wohnhaus mit ein paar Büros drin und so weiter und so fort, komplett überwachen will und eben auch diese Masse an Menschen überwachen will, die da ein- und ausgehen. Und das muss natürlich genauso an die Öffentlichkeit. Und dann haben wir einen Brief geschrieben, uns mit Journalisten getroffen und so kam das dann in die Öffentlichkeit.
Was gab es da für Resonanzen jetzt? Was habt ihr jetzt seither mitbekommen?
Also bei uns so ein bisschen Entsetzen, was die Leute im Projekt betrifft. Es haben gar nicht so viele mitbekommen, habe ich das Gefühl. Viele sind im Sommerurlaub jetzt weg oder sind auf irgendwelchen Freizeiten und so ein bisschen im Sommerschlafmodus. So viel war es gar nicht bei uns bisher.
Also bei uns, ich wurde dann am nächsten Tag nach dem Artikel auch erstmal rausgeklingelt und so, krass. Und Leute aus anderen Wohnprojekten waren da und haben gemeint, krass, was bei euch passiert ist. Und lass da mal drüber reden und erzähl mal nochmal. Und also so bei mir war das Feedback schon echt groß. Krass, was da passiert und krass, was die Polizei da auch macht einfach.
Als ihr euch mit dem Nachbarn getroffen habt, wie war das? Wie hat der das beschrieben, quasi diesen Versuch, da die Kamera anzubringen?
Für den war das auch so eine kleine Kriminalstory quasi oder so, wie man das sonst nur aus dem Fernsehen kennt. Der war natürlich auch erstmal baff und überrumpelt. Wurde auch so oder hat sich auch so ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt. Die Polizei hat ihn auch gefragt, ob er vorbestraft sei. Und dann habe ich gemeint, so, nee, eigentlich nicht. Und dann haben sie gemeint, ja, wissen wir auch schon, dass er nicht vorbestraft ist. Und haben da halt auch so ein bisschen Druck versucht aufzubauen und halt so ihn, ja, eben dafür, um ihn dafür zu gewinnen irgendwie, dass er da halt mitmacht. Und ja, für ihn war es dann natürlich erstmal krass. Er hat dann auch Nein gesagt und hat halt auch gemeint, dass es steht auch in der Zeitung, dass er halt seinen Nachbarin, also sprich uns, hätte halt auch nie wieder in die Augen schauen können, einfach weil das ja halt einfach eine krasse Geschichte ist, wenn man seinen Nachbarn überwacht, mit denen man, die man ja auch tagtäglich sieht und mit denen man irgendwie auch einen Umgang hat. Genau. Und die Polizei hat ihn wohl auch gezielt ausgesucht oder also das Haus gezielt ausgesucht. Weil die relativ neu da wohnen und es da halt auch noch nicht so viel Kontakt gab und da haben sie halt gezielt geguckt, wen sie nehmen und nicht. Andere Nachbarn haben sie nicht gefragt, mit denen wir viel mehr Kontakt hatten schon.
Welche Begründung haben die bei dem Nachbarn angegeben oder haben sie ihm womöglich irgendwas geboten?
Also sie hätten schon so einen kleinen finanziellen Ausgleich geboten, also hat er erzählt, wusste jetzt auch nicht, wie viel das gewesen wäre, aber klang eher so als ob sich das nicht gelohnt hätte finanziell. Abgesehen davon, dass man es natürlich eh nicht macht, seinen Nachbarn zu überwachen. Und jetzt habe ich die erste Frage vergessen.
Naja, sie haben, es ging um die Fürststraße, um die brennenden Autos in der Fürststraße. Ja. Also das war der Aufhänger, das haben sie ihm dann schon gesagt. Es war auch 3-4 Tage danach, nachdem das passiert ist. Und ja.
Das ist also dann eine kriminalpolizeiliche Ermittlung.
Genau.
Ein Ermittlungsverfahren in dem Zusammenhang wollten die Videoüberwachung machen, die ja dann aber auch von einem Richter hat angeordnet werden müssen, oder? Oder wie sieht es aus?
Da hält sich ja die Staatsanwaltschaft, die das anordnen muss, bisher bedeckt. Als Begründung halt, dass es ein laufendes Verfahren ist. Verdeckte Ermittlung, dann geben sie erstmal keine Auskunft. Es wäre spannend dann zu wissen, wann sie dann eine Auskunft geben, wenn dann überhaupt, also sie entziehen sich dem sozusagen, ja.
Genau, wir kennen ja auch nur die Begründung, die sie dem Nachbar gegenüber geäußert haben, was jetzt die juristische Begründung dafür ist und auf welcher Rechtsgrundlage und so weiter und so fort. Und wie sie das argumentiert haben und wer das wie unterschrieben hat, das wissen wir schlicht und ergreifend nicht. Und dazu äußern sie sich halt auch nicht mit dem Argument laufende Ermittlungen. Man kann dazu aber auch einfach nochmal ganz klar sagen, dass das eigentlich egal, welche Begründung, ist es krass, so viele Menschen zu überwachen, so nach dem Motto, irgendwo ist irgendwas passiert und jetzt überwachen wir halt so die üblichen Verdächtigen. So, da gibt es linke Wohnprojekte, das wird schon irgendwas da damit zu tun haben und die überwachen wir jetzt einfach mal alle, die da ein- und ausgehen, die da wohnen und so weiter und so fort.
Was macht das, was bewirkt das auch in solchen Strukturen?
Ja, also ich stand jetzt auch im Tagblatt, ich habe eine DDR-Vergangenheit und hatte auch mit der Stasi zu tun und es war sowas. Für mich war das damals so normal irgendwie. Das war einfach so, wenn man sich in bestimmten Kreisen bewegte, dann war klar, da passieren Dinge und die passierten ja auch nicht nur, um tatsächlich zu überwachen, sondern auch um einzuschüchtern und den Leuten ihre Grenzen zu zeigen. Und man weiß halt nie, wie groß das ist. Das ist es halt auch, diese Ungewissheit. Ja. Und was passiert noch? Ja, werden noch Telefone abgehört und das ist alles im grauen Bereich, ja.
Die Polizei eigentlich nicht zu entscheiden hat, wie man sich in seinem Privaten verhält, ob man sich jetzt wohin setzt oder nicht. Und ja, das sind schon gruselige Wirkungen. Man hat es halt einfach im Kopf drin. Und
ja, es lebt mit.
Man muss eigentlich fast davon ausgehen, dass der Staat schon so Szenen im Blick hat. Also alternative Szene, linke Szene, sowas interessiert ihn irgendwie immer. Und er guckt da auch viel drauf, auch bei so den lapidarsten Sachen, wo man sich dann auch fragt, so welches Erkenntnisinteresse ist da überhaupt dahinter oder ja, auch auf wie tickt eigentlich der Staat bei seinen eigenen Regeln? Also wenn die Menschen nutzen oft einfach ihre Grundrechte und engagieren sich politisch, wollen was verändern, wollen mitreden, machen Politik und dann werden sie halt überwacht und kontrolliert und teilweise wird auch Einfluss genommen auf die Arbeit verdeckt, ohne dass man irgendwas weiß. Und das ist dann schon krass, also auch wenn man dann so sich so die demokratische Grundordnung und irgendwie den ganzen Staat anguckt, dann fragt man sich halt schon, wie ernst er eigentlich seine eigenen Regeln nimmt. So.
Soweit unsere Übernahme von unseren Kollegen von Wüstewelle in Tübingen zum Videoüberwachungsfall bzw. der Anbahnung dieses Videoüberwachungsfalls der Schellingstraße 6, einem großen Wohnprojekt in Tübingen, einem der größeren Wohnprojekte. Zur Erinnerung, Baden-Württemberg wird in der zweiten Legislaturperiode von Grün regiert, unter anderem erst mit rot-grünen Innenminister, jetzt mit einem schwarz-grünen Innenminister. All das findet statt unter den Augen dieser Grünen. Offensichtlich ist, dass Grün sicher nicht eins nicht hat, dass es die Menschen- und Bürgerrechte offensiv verteidigt.
Okay, Leute, das heißt zum wievielten Male, zumindest nicht zum 333. Male Stuttgart 21, aber Matthias von Hermann, ihr hattet dieses kleine Jubiläum, das heißt Montagsdemo gegen Stuttgart 21 für den Kopfbahnhof, beziehungsweise ganz einfach mal für Alternativen und das zum 333. Male. Erstmal Servus.
Ja, hallo in die Region, hallo.
Altbekannte Argumente, aber es kommt immer weiter, dass diese altbekannten Argumente nicht nur euch bekannt waren, sondern auch anderen Menschen bekannt waren. Das heißt Kostensteigerung, Ineffizienz und so weiter. weiter von dem geplanten, ja, geplanten Tiefbahnhof. Und bisher läuft es alles weiter. Wir haben jetzt die 333. Montagsdemo. Werden wir uns auch zur 666. unterhalten?
Ich fürchte mal nicht. Also wir haben diese Zahl 333 einfach als eine Schnapszahl, die zusätzlich noch am 8.8. aufgetreten ist, zum Anlass genommen, die Montagsdemo mal wieder etwas größer und ausführlicher zu machen. Es war ein richtiges Kulturfestival jetzt am vergangenen Montag. Und als Hauptrednerin hatten wir eben die frühere Bundesjustizministerin Hertha Däubler-Gmelin da, die eben genau das, was du gerade angesprochen hast, ganz klar benannt hat. Die Bahn weiß schon seit vielen Jahren, dass dieses Projekt kostenmäßig aus dem Ruder läuft. Sie gibt es nur nicht zu. Und was wir da seit Jahren ja sehen, ist das bekannte Beamten-Mikado. Also jeder verweist oder jeder tut erstmal nichts, weil jeder weiß, wer sich zuerst rührt, ist schuld. Inzwischen haben wir auch noch das berühmte mit dem Finger auf den anderen zeigen, was momentan Landesregierung und auch der OB in Stuttgart sehr fleißig tun. Also immer schön auf die anderen zeigen. Die anderen sollen doch mal, die anderen sollen zahlen, die anderen sollen irgendwas sonst wie, also aufhören will irgendwie sowieso keiner. Aber wenn man dann, wenn die Kameras dann nicht laufen und die Mikrofone abgeschaltet sind, dann wird klar, dass dieses Projekt eigentlich niemand will, auch die Bahn will es nicht. Nur hat irgendwie keiner den Mut, als Erste zu sagen, Leute, lasst uns mal zusammensetzen und gucken, wie wir da rauskommen. Deswegen haben wir eben mit Umstieg 21 jetzt ein Konzept vorgelegt, wie man mit den bestehenden oder unter Nutzung der bestehenden Baugruben und unter Nutzung dessen, was bisher für Stuttgart 21 gebaut wurde, wie man da trotzdem aus dem Projekt rauskommt.
Kannst du mir nochmal ganz kurz erläutern, was das heißt, wo wollt ihr hin umsteigen, was habt ihr da als Alternative zu bieten?
Ja, dieses Konzept Umstieg 21, im Internet auch unter www.umstieg21.de zu finden. Dieses Konzept hat drei Elemente. Das erste Element ist sozusagen der Stuttgarter Hauptbahnhof als ein zentraler Verkehrsknotenpunkt, wo sich eben nicht nur Züge treffen, sondern wo sich auch Fernbusse treffen sollen, wo wir eine große Fahrradstation vorgesehen haben, wo Carsharing, Mietfahrzeuge, Kurzzeitparker, also alle Verkehrssysteme, die man so kennt, sich alle an einem Punkt treffen, und genau dafür sind diese großen Gruben, die inzwischen innerhalb des Bahnhofs ausgehoben wurden, nutzbar. Da könnte man auf drei Ebenen insgesamt eben diese Fernbusse und Kurzzeitparker und Züge, alles übereinander geschichtet, sich treffen lassen, und damit würde Stuttgart zu einem wirklich, oder würde dieser Bahnhof für Stuttgart zu einem wirklich zentralen Verkehrsknotenpunkt, das, was er eigentlich auch verdient für eine Landeshauptstadt. Ein zweiter Punkt ist das S-Bahn-Konzept rund um Stuttgart. Also wir haben südlich von Stuttgart so einen großen Bereich, der geht von Herrenberg über Sindelfingen, Filderstadt bis rüber ins Neckartal nach Kirchheim, wo im Grunde eine zweite Großstadt entstanden ist über die letzten Jahrzehnte hinweg. Da wohnen über 400.000 Menschen, die aber keine anständige S-Bahn-Verbindung haben. Und hier könnte man mit dem aus Stuttgart 21 gesparten Geld einen Ringschluss machen, also da fehlen nur wenige Kilometer S-Bahn, um da für all diese Menschen anständige und wirklich gute S-Bahn-Anbindung zu haben, Richtung Stuttgart und Richtung Umland. Da sagt sogar der Landesverkehrsminister Winfried Herrmann, momentan hat er kein Geld dafür, wegen Stuttgart 21. Würde der Stuttgart 21 beendet, könnte er das bauen. Und das oder könnte das beauftragen, da Züge fahren zu lassen. Und der dritte Teil ist ein Problem, das ja auch in der Region Freiburg bekannt ist, nämlich fehlender Wohnungsbau oder fehlender Wohnraum, fehlender bezahlbarer Wohnraum. Hier in Stuttgart hat die Stadt hier schon vor vielen Jahren, vor 15 Jahren schon von der Bahn Flächen gekauft, um die dann nach Stuttgart 21 irgendwann mal bebauen zu können. Ein Teil dieser Flächen wird für die Baulogistik verwendet, wo also der Aushub aus den Baugruben von Stuttgart 21 umgeschlagen wird, also von LKW auf Zug verladen wird. Und wenn man Stuttgart 21 heute beendet, könnte man morgen diese Logistikflächen abbauen. Also das müssen nur Gleise abgebaut werden, das ist kein großer Aufwand. Und könnte übermorgen mit Wohnungsbau beginnen oder zumindest mit der Planung dafür beginnen. Und diese Fläche, die ist so groß, dass da auf den Schlag über 1000 Wohnungen gebaut werden könnten, was für Stuttgart wirklich ein sehr wichtiger Teilaspekt wäre eben im Bereich Stadtentwicklung und Wohnungsbau. Und diese Fläche ist auch wirklich zentrumsnah, ist gut erschlossen, hat ringsherum S-Bahn-Anschlüsse und Stadtbahn-Anschlüsse, was jetzt insgesamt eben zeigt, Umstieg 21 ist nicht nur Bahnhof, sondern ist auch Nahverkehr im größeren oder im Großraum Stuttgart und würde für mehr bezahlbaren Wohnraum in Stuttgart sorgen. Das sind alles gute Argumente, umzusteigen jetzt auf Umstieg 21.
Braucht gar nicht erst nachzufragen, Verkehrswegeplan, der auch zu wenig Geld hat und.
Genau, mal sehr viel auf Straße setzt und wenig auf Schiene und dort auf Schiene halt das war so ein bisschen Erhaltung, was natürlich wichtig und notwendig ist, aber ganz klar davon geprägt ist, dass Gelder für Stuttgart 21 gebunden sind.
Matthias von Herrmann, ich danke erstmal. Wo kann man eigentlich die Rede nachlesen von Professor Dr. Hertha Däumlin?
Die gibt es bei kontextwochenzeitung.de. Kann man sich das anschauen als Video.
Dann danke ich dir mal. Merci.
Ciao. Ja, danke. Tschüss.
Michael Giacosi wird weiter vom Verfassungsschutz bespitzelt. Der Heidelberger Lehrer, der 2004 bis 2007 mit Berufsverbot belegt war, wird weiter vom Verfassungsschutz beobachtet und das, obwohl der Verwaltungsgerichtshof Mannheim das Berufsverbot letztinstantlich als grundrechtswidrig beurteilt hatte.
Wer die Verfassungswirklichkeit in der BRD kritisiert und politisch mit Kommunisten zusammenarbeitet, so die Logik des Gerichts, muss damit rechnen, vom Verfassungsschutz beobachtet zu werden. Hat dich das Urteil überrascht?
Nein, überrascht hat es mich nicht. In der Deutlichkeit ist es schon erstaunlich. Insofern, als der Verwaltungsgerichtshof damals, als mein Berufsverbot aufgehoben hat, ja sehr, sehr deutlich geurteilt hat, dass es überhaupt nicht nachvollziehbar sei, wie in einem Rechtsstaat solche Dinge überhaupt gesammelt werden können. Und nun würde man denken, das zielt ja nur gerade auf den Verfassungsschutz, der die Sachen gesammelt und das Ganze ins Rollen gebracht hat. Aber hier hat das Gericht erklärt, für den Geheimdienst gelten nicht nur andere Gesetze, sondern ausdrücklich auch andere Rechtsmaßstäbe. Insofern, dass die sich ein Urteil erlauben, das so auch im Ton den Geist der 50er Jahre atmet, das hat mich vielleicht schon ein bisschen erstaunt. Aber grundsätzlich habe ich mir nicht allzu viel erwartet.
Eine Löschung der vom Verfassungsschutz über dich gesammelten Daten zu beantragen, scheint jetzt in Zukunft wohl kaum mehr möglich zu sein, oder?
Ja, das haben die Gerichte sehr deutlich verbaut. Also es ist tatsächlich so, dass sie auch prozessual fast schon zynischerweise die Berufung zugelassen haben, aber gleichzeitig gesagt haben, ich habe keinerlei Rechte, Sachen zu sehen oder Auskünfte zu bekommen, die ich nicht genau benennen kann. Aber der Verfassungsschutz müsste mir die Sachen nicht sagen, die existieren. Und so habe ich überhaupt keine Möglichkeit, auf einem rechtsstaatlichen Wege da irgendwas zu machen. Insofern ist die Zulassung der Berufung eigentlich auch eine Farce. Und dann haben wir gesagt, an dieser Farce möchten wir uns nicht weiter beteiligen. Denn wenn wir jetzt weiter jahrelang einen Prozess führen und den Anschein erwecken, das wäre ein rechtsstaatliches Verfahren und in dem wir dann unterliegen, dann würden wir ja tatsächlich dieses Spiel mitspielen. Das wollten wir nicht.
Nach Auffassung der Justiz, wie lässt sich der Verfassungsschutz kontrollieren?
De facto gar nicht. De facto gar nicht. Also das ist tatsächlich mit der geltenden Rechtsprechung, sagen die Verwaltungsgerichte, und zwar jetzt in meinem Fall sowohl Baden-Württemberg als auch das Verwaltungsgericht in Köln, das für den Bundesverfassungsschutz zuständig ist, sagen die, de facto gibt es keine Möglichkeiten, diesen Verfassungsschutz zu kontrollieren. Es sei denn, tatsächlich durch Regierungshandeln oder parlamentarische Entscheidungen.
Nach den Snowden-Enthüllungen und besonders nach dem Bekanntwerden des Versagens beim NSU konnte man ja kurz die Hoffnung haben, dass es eine gute Zeit wäre, im Sinne der Bürgerrechte für die Abschaffung des Verfassungsschutzes zu kämpfen. Nun in der hysterischen Stimmung rund um verschiedene Anschläge ist Verfassungsschutzkritik ein ziemlich frustrierender Akt, oder?
Ja, das ist tatsächlich manchmal schon gruselig, finde ich. Du hast gerade von Versagen der Verfassungsschutzbehörden gesprochen. Es ist ja tatsächlich so, dass zur Primetime auf allen Kanälen läuft, wie eng der Verfassungsschutz verstrickt war mit dieser Mörderbande. Also das ist ja nicht nur ein Versagen, sondern es geht ja um gezieltes Decken und Fördern. Das ist tatsächlich offen einsehbar für alle und es ist nicht so, dass es in den Medien nicht aufgegriffen würde. Also in der Hinsicht kann man gar nicht schimpfen, aber es führt eigentlich nicht zu der notwendigen Empörung, die man sich eigentlich vorstellen könnte. Man muss sich ja vor Augen halten, wir haben diesen Prozess begonnen, bevor diese ganzen NSU-Geschichten aufgeflogen sind. Und es war exakt die Zeit, in der wirklich kistenweise NSU-Akten geschreddert wurden und in der der Verfassungsschutz darauf besteht, mich weiter geheimdienstlich zu beobachten.
Mehr als 280 Menschen haben jetzt eine Solidaritätserklärung mit dir veröffentlicht. Zu den ErstunterzeichnerInnen zählen Gemeinderäte aus der Region Heidelberg, von der Linkspartei bis sogar zur CDU, aber auch zahlreiche GewerkschafterInnen, Bundes- und Landtagsabgeordnete, Kulturschaffende, auch Organisationen wie die Internationale Liga für Menschenrechte, die Humanistische Union und die GEW haben unterzeichnet. Was bedeutet für dich diese breite Solidarität mit dir?
Also es ist natürlich so, dass das persönlich auch gut tut, gar keine Frage. Aber ich glaube, es ist tatsächlich auch der einzige Weg. Wir brauchen Leute, die öffentlich diesem Geheimdienst das Vertrauen entziehen und klar machen, dass sie in so einem Staat nicht leben wollen, in dem der Geheimdienst tatsächlich freie Hand hat und völlig außerhalb rechtlicher Maßstäbe agieren kann. Das ist schon toll und es ist natürlich auch toll zu sehen, wie breit die Solidarität geworden ist. Das ist, wir haben in der kurzen Zeit jetzt nicht die ganz großen Namen, die wir während meines Berufsverbots hatten, an Prominenz dabei, aber die Breite ist sehr viel deutlicher geworden. Wie gesagt, mittlerweile unterschreibt auch der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU-Fraktion im Gemeinderat diese Erklärung, einfach weil mein politisches Handeln kein klandestines ist oder so. Das kennen die auch alle. Und ich glaube, Leute aus Gewerkschaften fühlen sich auch nochmal ganz besonders betroffen, weil das Verwaltungsgericht ausdrücklich gesagt hat, selbstverständlich können Gewerkschaftsveranstaltungen geheimdienstlich überwacht werden, sobald dort sich auch nur ansatzweise Leute rumtreiben, die wiederum mit Linksextremisten zu tun haben. Und das ist tatsächlich ein Szenario, das dem Verfassungsschutz wirklich alles erlaubt. Und ich glaube, Gewerkschaften sind da zu Recht sehr hellhörig geworden.
Mit der jetzigen Entscheidung und dem Ende des Rechtswegs, stellst du dich auf ein Leben mit dem Verfassungsschutz ein?
Das hätte ich ohnehin gemusst. Das ist ja tatsächlich auch ein Punkt, über den gar nicht so gerne geredet wird. Es gab, finde ich, zu Recht immer wieder große Empörung und es wird immer zu runden Jahrestagen wieder über das Wirken der Stasi geredet. Es wollen hierzulande gar nicht so genau Leute wissen, was es denn bedeutet, geheimdienstlich beobachtet zu werden über Jahrzehnte. Das ist wirklich ein tiefer Einbruch in die Privatsphäre und es beeinträchtigt dein persönliches Leben schon sehr stark. Aber es ist so, auch mit einem positiven Gerichtsurteil hätte ich bei geltender Rechtslage und bei der vorherrschenden politischen Stimmung ohnehin damit rechnen müssen, dass der Verfassungsschutz am nächsten Tag wieder anfängt, mich geheimdienstlich zu überwachen, weil es ja natürlich kein Urteil gibt, das dem Verfassungsschutz angesichts der geltenden Rechtslage verbieten kann, das in der Zukunft wieder zu behaupten, ich sei ein Verfassungsfeind. Das ist eine bloße Meinungsäußerung eines obskuren und mit der rechten Szene auf vielfältiger Weise verquickten Geheimdienstes.
Das sagt Michael Czaskosi, Heidelberger Lehrer, dessen Berufsverbot von 2004 bis 2007 rechtswidrig war.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, den 11. August 2016, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.